Und ich habe versucht herauszufinden, wie ich als Soziologin mit meinen Dingen sozusagen in Ansprache bringen zu können, auch vielleicht ein bisschen zur Erzählung beitragen kann, vielleicht aber auch, seit Daniel Kuscher Stadtrat ist, in Verantwortlichkeit zu gehen, wo ich weiß, sein Anwendungswissen werde ich niemals aufnehmen können, aber ich kann ihm Sicherheit sozusagen anbieten, dass ich mich auch um Angelegenheiten kümmere, die das Tagesgeschäft hier oder wie auch immer. Und ich glaube, diese Form sozusagen der geteilten Verantwortlichkeiten, auch unterschiedliche Formen des Wissens sozusagen in Verbindung zu bringen, das ist etwas, was wir anbieten können. Und ich glaube, wenn man sozusagen das nur aus einer, oh Gott, was da eigentlich alles gemacht werden müsse, dann wären wir auch handlungsunfähig. Und das wäre für uns Sozialwissenschaftler Kacke, weil wir eigentlich versuchen, die ganze Zeit zu stimulieren, dass Machen hilft.
Music Sociology. Gesellschaft, Wissenschaft, Musik.
Ja, hallo, Rundfunkkombinat Sachsen. Hallo, liebe Radiohörer. So offen ist dieser Sender, dass er sogar zulässt, dass wir Podcaster, wir sagen gleich, wer wir sind, hier live senden dürfen. Für uns was ganz Neues. Wir haben noch nie Live-Radio gemacht. Wir, das sind ich, Daniel Kubiak, und mein Kollege André Knabe. Wir beide machen einen Podcast und das Rundfunkkombinat hat uns erlaubt, diesen Podcast gleichzeitig bei euch hier im Radio live zu senden. Vielen Dank an Max, der hier neben uns sitzt und die Technik macht. Und das passiert in einem Ort, den Menschen in Sachsen vielleicht kennen, und zwar im Kühlhaus Görlitz. Und hier sitzt auch im Publikum. Man hört euch nur, wenn ihr applaudiert. Hallo? Oh, und draußen ist noch ein Hund. Und wer das Überlandfestival kennt, darf erraten, wessen Hund das ist. Ich glaube, die Insider wissen sofort, um welchen Hund es geht. Genau. Also wir, das sind Daniel und André, und wir machen seit ziemlich genau anderthalb Jahren einen Podcast. Und dieser Podcast heißt Music Sociology. Sternchen Sociology. Und unsere Idee ist, wir laden uns Sozialwissenschaftlerinnen in unseren Podcast ein und bitten die, uns Musik mitzubringen. Und diese Musik, 3 bis 5 Songs, sollen etwas mit ihrer Forschung zu tun haben. Wir haben bisher 3 Staffeln produziert. Die erste Staffel hatte das Thema Integration und Migration. Die zweite Staffel hatte das Thema soziale Ungleichheit, was ehrlich gesagt ein bisschen Quatsch ist, weil Soziologie ist soziale Ungleichheit. Also das ist das, was wir dabei forschen. Also es war sehr allgemein. Und die dritte Staffel hatte das Thema Demokratie. Zum Thema Demokratie haben wir gedacht, wir gehen aufs Überlandfestival und machen das hier live und laden uns dazu einen Gast ein. Bevor wir den Gast begrüßen, wird André euch noch erzählen, was das Überlandfestival eigentlich ganz genau ist.
Ja, ganz genau kann ich das auch nicht erzählen. Das ist ein unglaublich vielseitiges, großes Festival mit knapp 600 Gästen waren es, glaube ich, im letzten Jahr. Weiß nicht, für dieses Jahr hatten wir auch schon wieder über 500 Anmeldungen, bei dem zeitgleich ganz, ganz viele Veranstaltungen stattfinden, die alle gemacht werden von Aktiven aus ländlichen Räumen in überwiegend den neuen Bundesländern, aber Ausnahmen bestätigen da die Regel. Also hier passieren ganz viele Dinge gleichzeitig. Menschen reden über ihre Dörfer, über ihre Gemeinden, über Konflikte und wie sie die aushandeln bei sich vor Ort, über Kultur, alles Mögliche. Also ein sehr, sehr vielseitiger Ort, an dem sich erfahren lässt, was eine ländliche Zivilgesellschaft sein könnte.
Man muss vielleicht sagen, also dieses Gelände, auf dem wir sind, also die hier sind, wissen es ja, aber die jetzt den Podcast hören oder das Radio hören, die wissen es nicht so genau. Es ist ein sehr großes Gelände, ich weiß nicht ganz genau, da kann unser Gast wahrscheinlich gleich noch viel mehr erzählen drüber, weil das ist jemand aus Görlitz oder in Görlitz lebend. Und hier gibt es Zirkuszelte, hier gibt es Pavillons und es gibt alte Schmieden. Und wir sitzen hier im Raum Alte Schmiede. Das ist so irgendwie so ein kleiner Raum, untapeziert, sehr, glaube ich, unbequeme orangene Stühle, also wenn man sich so zurücklehnt zumindest, und also alles so ein bisschen, ne, Ruinen werden ja auch noch eine Rolle spielen bei unseren Songs heute, in dem dann sozusagen in dem drin was stattfindet.
Man kann sich gut vorstellen, dass hier vor 2 Wochen ein großes Techno-Festival stattgefunden hat.
Ah, ja.
Das passt, glaube ich, ganz gut. Wir haben uns heute einen Local Hero eingeladen, weil wir beide nicht aus Görlitz kommen.
Ist es Hero oder Heroin?
Ach, das hatten wir vorhin schon.
Weibliches Heroin.
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 Über Abhängigkeiten kommen wir bestimmt auch noch ins Gespräch.
Sehr schön. Wir haben uns nämlich Julia eingeladen, Julia Gabler, in einer Doppelrolle eigentlich. Du bist, ja, kann man... du bist verbandelt mit dem Kühlhaus Görlitz, du bist hier in dem Verein aktiv. Vielleicht kannst du noch kurz einen Satz sagen, was ist das? Was ist das Kühlhaus?
Also das Kühlhaus ist heute ein Industriedenkmal, denkmalgeschützt und ein totalitärer Koloss hier in der Landschaft. Hat tatsächlich seine Ursprünge in den 50er Jahren, wurde es gebaut, errichtet, damals als Lebensmittel, Staatsreserve für Lebensmittel der DDR, also komplexes Wort, aber früher wurde hier tatsächlich Nahrung vorgehalten für den, also im Kalten Krieg, für den atomaren Katastrophenfall. Das hatte die DDR bis in die 60er Jahre geleistet. Danach ist es ein klassisches sozusagen Kühlhaus geworden als Lebensmittellager für Kühlungswaren und steckte dann in den 89, 90 in der Umbaumaßnahme. Deswegen haben wir draußen, du hast den Pavillon schon genannt, auch so Wellblechhütten, die damals aus dem Bestand der polnischen Gastarbeiter, die es auch schon zu DDR-Zeiten gab, die in dieser Sanierungsmaßnahme hier im Kühlhaus involviert waren, sodass es nicht im Betrieb war, sondern eben in so einer Baumaßnahme stecken blieb und dementsprechend dem Verfall sofort ausgeliefert war in den 90er Jahren. Und 2006 kam Danilo Kuscher, der sitzt jetzt übrigens auch da drüben, auf der Suche nach einer Techno-Location. Ja, ja. Und dann haben sie sich hier durch ein Loch in einem Bauzaun gekämpft und haben danach 4 Jahre das Gelände aufgeräumt, ja, bevor dann die Feste hier gefeiert wurden, so wie wir es heute mit dem Überlandfest hier haben. Also der Plan ging total auf.
Ja, ja, schön. Danke nochmal für den Abriss auch. Ich entdecke hier auch immer noch neue Ecken jedes Mal auf dem Gelände und bin ganz beeindruckt, was für Möglichkeiten es hier gibt. Aber du bist nicht nur Mitglied im Kühlhaus e.V., sondern du bist auch Professorin für Management des sozialen Wandels an der Hochschule Zittau-Görlitz. Und du beschäftigst dich ganz viel mit Transformation.
Oder ist schon vorbei? Ist es gerade vorbei jetzt?
Du hast noch ein halbes Jahr.
Halbes Jahr. Ne? Ah.
Okay, aber dein Thema ist vor allem die Transformation ländlicher Räume und vor allem speziell der Oberlausitz, was du aus so einer Doppelrolle heraus dir anschaust, einerseits als Bewohnerin der Region, andererseits als Forschende, die sozialen Wandel ja nicht nur erforscht, beobachtet, wie Daniel und ich das vielleicht oft eher so kennen und diskutieren, aus so einer Vogelperspektive, man beugt sich über Gesellschaft. Genau. Und schaut, was da passiert, sondern du managst sozialen Wandel, du nimmst an Transformationen irgendwie teil, du gibst Inputs soziologischer Art und hoffst, dass damit etwas geschieht. Kann man sozialen Wandel managen?
Wer hat sich diese Professur
sehr freundliche ausgedacht? Einstiegsfrage, oder?
Genau, ich behandle das jetzt mal diplomatisch. Selbstverständlich kann man Wandel nicht managen, aber man kann ihn gestalten und man kann durchaus Einflussräume identifizieren und auch Akteure, die sich stärker oder auch weniger stark überhaupt mit so einem Transformationsanliegen, das ist ja schon so ein Wort, mit dem man sich eigentlich gegenseitig erschlagen könnte, aber die diesen Anspruch verfolgen und darin auch programmatische Interessen sozusagen umsetzen. Und das kann man sehr wohl analytisch betrachten und kann aber auch, glaube ich, aus einer soziologischen, du hast schon Ungleichheitsforschung angesprochen am Anfang, aus einer vielleicht auch nicht nur Ungleichheitsperspektive, sondern möglicherweise auch aus so einer Partizipationsperspektive, kann man das, glaube ich, ganz gut auch Steuerungsfragen stellen und Sichtbarkeitsfragen und welche Akteure sind eigentlich an bestimmten Entscheidungsprozessen in diesem ja auch transformatorischen Gesellschaftsmoment, in dem wir uns ja auch gerade bewegen, also ich will jetzt nicht alle Themen runterrattern, aber das ist auf jeden Fall weit vorne. Und der Masterstudiengang versucht erstmal auch soziologisches Know-how, auch darüber, wie, ne, also ganz klassisch Uwe Schimank, wie kann Gesellschaft überhaupt auf unterschiedlichen Ebenen verstanden werden, was ist Beobachten zweiter Ordnung, wie gehen Akteure mit ihrem Beobachtungswissen eigentlich um, also wie nehmen Menschen Gesellschaft wahr und wie bringen sie das auch ins Kalkül, um damit zu handeln und was ist intendiertes Handeln und was sind aber auch Effekte, die wir eben gar nicht so zielförmig anstreben, die bei denen auch passieren, ihr kennt das, aber das an einer Fachhochschule oder einer Hochschule für angewandte Wissenschaften zu übersetzen, gerade für Menschen, die definitiv weniger ein akademisches Interesse verfolgen, sondern tatsächlich in der Gesellschaft unterwegs sein wollen. Und ich glaube aber, dass es hilfreich ist, dieses komplexe Wissen, was wir Soziologen eher aus so einer eben zurückgezogenen Akademikerhaltung haben, glaube, dass das sinnvoll ist, dieses Wissen auch mit Gestaltungs- und Praxisakteuren so austauschen zu können, dass sie damit irgendwas anfangen können. Und das ist jetzt kein trivialer Anspruch, glaube ich.
Es passt ein bisschen zu unserem Podcast auch, ne? Weil unsere Theorie ja auch ein bisschen ist, dass auch Musik das leisten kann, dass man Leute so zu irgendwie auch ins Handeln, man bringt sie zumindest erstmal zusammen. Ich war beim Konzert von Ketka vor 2 Wochen in Würselen und der Sänger von Ketka hat gesagt, Musik kann eigentlich gar nichts. Aber was Musik kann ist, und der hat tatsächlich eine Arbeit darüber geschrieben, seine Diplomarbeit, was Musik aber tatsächlich kann, ist, es kann Leute zusammen an einen Ort bringen und dann vielleicht auch zum Handeln bringen, oder? Also was kann Musik?
Ich würde vielleicht erreichen? Sogar ein ganz guter Moment, wenn du jetzt schon auf die Musik überleitest, den ersten Song mit reinzunehmen und dann können wir, glaube ich, direkt weitermachen.
Vielleicht ganz kurz noch zum Ablauf. Die Idee ist, wir machen jetzt 4 Songs, die Julia uns mitgebracht hat. Ich rede jetzt gerade mit dem Publikum, für die zu Hause sind. 4 Songs und danach dürft ihr dann auch reinkommen. Also überlegt euch schon, was ihr dann Julia fragen wollt, aber erstmal kommt jetzt ganz viel Musik und wir werden das hier so entfalten. Und vielleicht viele Leute, die den Podcast hören, ich finde es schon ganz wichtig, dass wir es einmal gesagt haben, diese Aufnahme findet am 31.08. statt. Wir sind im Land Sachsen, Bundesland Sachsen. Das heißt, morgen wird hier gewählt, aber wir machen diese Aufnahme bevor, also wir wissen die Wahlergebnisse noch nicht. Es gibt ja Sozialwissenschaftlerinnen, die sagen, dass die Deutschland morgen anders aussehen wird als heute. Habe ich von einigen schon gehört. Deswegen ist das, glaube ich, für die Podcast-Hörer wichtig, das zu wissen. Und jetzt zur Musik.
Zu dem Song, genau, der passt genau auf das, was wir gerade schon angediskutiert haben, weil ich glaube, was du mitgebracht hast, Bernadettler Hengst, zusammen mit der Band Zartbitter aus Weißwasser, hat er sowas Ähnliches gemacht als Künstlerin, so eine künstlerische Intervention. Und das Produkt davon ist dieser Song, den du uns mitgebracht hast, Yella Water. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein und dann sprechen wir.
Ich bin kein Ruinenporno, warum glotzt du mich so an? Ich hab Raum für
schlafen, weck mich auf mit einem Kuss. Hab mich immer neu erfunden, das ist meine Zauberkraft. Meine alten Dornenwunden wandel ich in Leidenschaft.
Ja, Julia, was hat's damit auf sich? Warum hast du uns den Song mitgebracht?
Die Ruinen waren schon mal drin.
Genau. Und Weißwasser? Also eine Kleinstadt hier in Sachsen, wo ich eine Weile geforscht habe und wo ich vor allen Dingen, und da stammt dieses Lied her, den Modellfall Weißwasser kennengelernt habe. Das war ein künstlerischer Produktionsprozess 2019 zum 100-jährigen Bauhausjubiläum, die in Weißwasser das Bauhauserbe des Neufahrtbaus, das ist sozusagen auch eine Industrieruine, ein leerstehendes Lagerhaus, das aber eben aus der Bauhauszeit kommt und thematisiert, gibt so einen Verein dazu, gibt auch zu ganz vielen anderen Denkmälern in Weißwasservereine und thematisiert zum einen diese Idee, Bauhaus auch als eine Transformationsbauweise zu Beginn der Industrialisierung. Jetzt zu fragen, da wurden ja Funktionalitäts- und organische Prinzipien übersetzt, um was geht es eigentlich, wenn wir neues Bauen machen? Und heute eben mit dem Strukturwandel durch den Kohleausstieg in der Lausitz waren diese Themen wieder auf dem Tisch. Wie wollen wir eigentlich Strukturwandel gestalten? Und da gab es sozusagen die Idee, an diesen Bauhausnarrativen anzusetzen und zu gucken, gelten die heute noch und bringen die uns irgendwie weiter? Der Maß aller Dinge ist das ist der Mensch sozusagen. Das ist quasi ein O-Ton aus dem Bauhaus und trifft halt heute auch nochmal zu und wieder zu überprüfen, wie wollen wir eigentlich leben? Und natürlich an Orten wie eine Kleinstadt Weißwasser, die nicht nur sozusagen als geschrumpfte ostdeutsche Kleinstadt mit der Abwanderung von Industrie und also sozusagen alle typischen Merkmale beherbergt, sondern auch, dass man so drin festhängt in dieser Aufforderung, doch nur endlich sich mal zu transformieren und gleichzeitig das Gefühl, man ist da drin stagniert. Und hängt sozusagen in so einem Dauer, transformiert euch mal. Ein Bürger hat in so einer Sitzung gesagt, WSW ist das Autokürzel von Weißwasser. Wir sind Wandel. Ja, also weil sie einerseits sagen, Weißwasser ist auch als kleines Heidedorf sozusagen durch die Industrialisierung überhaupt erst zum Industriedorf geworden und dann ne, in der DDR auch durch das Kraftwerk und so weiter wahnsinnig gewachsen und jetzt eben wahnsinnig geschrumpft. Und eigentlich waren totale Veränderungsdynamiken und gleichzeitig haben die Leute das Gefühl, das bleibt nicht an ihnen hängen. Und sie müssen so ein bisschen trostlos zugucken und dieser Modellfall mit den Künstlern hat versucht, das nochmal aufzuspüren und das hat mich als Sozialwissenschaftlerin eben auch interessiert, gibt es eigentlich eine Transformationserfahrenheit, die wir aufschließen können und mit der wir gesellschaftlich was machen können. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil man das irgendwie übersetzen muss. Und das fand ich in dem Modellfall sehr gelungen, weil sie eben mit künstlerischen Instrumenten, also Bernadette Lahengs, die mit ihrem Bürgerchor-Ansatz sehr viel emanzipatorische sozusagen Rockmethoden quasi einsetzt und hier gleichzeitig eine Rückkehrerband Zartbitter kennengelernt hat und mit denen gemeinsam diesen Biela Worda
Song geschrieben hat. Rückkehrer heißt Leute aus Weißwasser, die wieder zurück nach Weißwasser gegangen sind?
Ja genau, man darf das nicht so eng sehen von der Definition, weil eigentlich sind Rückkehrer alle Menschen, die irgendwie wieder jetzt in Ostdeutschland leben. Okay. Ich bin quasi ja auch eine Rückkehrerin, obwohl ich gebürtige Rostockerin bin und mich natürlich nicht als Rückkehrerin in die Lausitz bezeichnen würde, sondern als Zugezogene.
In den Osten
aber halt. Das ist schwierig mit den mit den sozusagen Gruppenzugehörigkeiten, da muss man ein bisschen tolerant sein. Aber eben Leute, die sozusagen wieder vor allen Dingen auch in den ländlichen Regionen zurückgezogen sind, auch, also man könnte auch aus Leipzig sozusagen wieder in ländliche Räume ziehen und sich aber auch in diesem Rückkehrprozess, glaube ich, so kommunikativ andocken wollen. Und diese Band ist halt ein super Anlass dazu gewesen und Bernadette Lahengs hat das hier sozusagen mit diesem Song gemacht, hat aber auch zum Beispiel russische Aussiedlerinnen, mit denen auch ein Willkommenslied gespielt, was auch an diesem Modellfall, also das waren dann so künstlerische Wochenenden, die 6-mal stattgefunden haben, wo diese Intervention durch ganz Weißwasser gelaufen sind. Und als man am Bahnhof eben angekommen ist, dann wurde man von diesem Aussiedlerinnenchor mit so einem Willkommenslied begrüßt. Und das war total schön, weil diese Perspektivwechsel, über die wir ja in den Sozialwissenschaften sehr oft reden, hier sozusagen Gestaltung und tatsächlich Protagonisten gewonnen haben. Und ich habe das in Weißwasser, fand ich das so erstaunlich, weil ich den Eindruck hatte, dass die Weißwasseranerinnen eigentlich total gerne auf der Bühne sind. und sich auch dabei zugucken lassen, was sie da performen, wie diesen Glastanz, den ihr gesehen habt, ne, durch die Country-Club-Leute. Also die bringen alle sozusagen Repertoire mit und kommen dann in Partnerschaft mit den Künstlern dazu, sozusagen performative Qualitäten zu erzeugen, die ich extrem cool fand. Und am Ende habt ihr ja diese kleinen, die Ponys gesehen, die als Einhörner sozusagen und Glücksbringer.
Man muss kurz sagen, wir sind ein Podcast und machen gerade Radio. Und wir haben hier...
Also Scheiße, stimmt, danke. Ne,
für die, die es nicht gesehen haben, es gab ja ein Video. Ja. Und ihr könnt es auf, man findet es auf YouTube, Berner Dentler Hengst, Biela Wurda, Gib mir Magie. Alle, die dir sozusagen sagen, hey, was habe ich gesehen? Die können jetzt nochmal nachgucken.
Stimmt, danke.
Und dann sieht man das in dem Video.
Genau, danke.
Und man sieht vor allem, wie sie ganz viel mit BürgerInnen aus der Region dort performt und die mitsingen, die mitmusizieren und das sind Bilder aus der Stadt.
Genau. Und diese stilistischen Elemente schaffen eben neue Erfahrungsflächen, um das, was ich eben meinte, uns ja auch sozialwissenschaftlich interessiert, was könnte diese Transformationserfahrung eigentlich sein? Und bebildert die und performt die und die Leute sozusagen gewinnen daran, zu sich selbst sozusagen eine Art Perspektivwechsel. Und das fand ich total spannend. Und deswegen habe ich das Lied mitgebracht.
Ich würde da mal einhaken und fragen, ist das, also für wen ist das gemacht? Da kommt jetzt so eine, also ich sage, treib es mal auf die Spitze, da kommt so eine Künstlerin, so eine schillernde Persönlichkeit aus Hamburg nach Weißwasser, hat ein Projekt vor, eine künstlerische Intervention, eine Methode, performt mit den Leuten dort vor Ort dann einen Song, wo sie aber, glaube ich, den Text auch geschrieben hat und thematisiert das ja auch so selber, ne? Also so diese Eingangszeit ist ja genial. Ich bin kein Ruinenporno, warum glotzt du mich so an? Was ja genau diesen Widerspruch auch zum aufzeigt, so von wegen, Jetzt kommt da jemand von außen und guckt hier und will hier jetzt irgendwas Spannendes sehen oder sieht jetzt hier irgendwie eine besonders krasse Form von Wandel, von Strukturveränderung oder so. Und dann tanzt sie aber mit den Leuten dort und geht dann irgendwann wieder weiter. Das kann man auch komisch finden.
Naja, und dann vor allen Dingen gibt es noch diese Textzeile, wir sind nicht Berlin, sondern hier ist noch Raum für Pioniere. Mhm. Und Pioniere sind doch eigentlich die Menschen, die den noch nicht besiedelten Raum als Pioniere besiedeln. Und ich weiß, dass es immer wieder diese Kritik gibt, ihr macht doch erstmal Kunst mit denen oder Kultur mit denen, die da sind, anstatt ständig als Pionier mit so einer Pionierhaltung zu kommen.
Naja, das verstehe ich total. Ich finde, die Kritik ist auch alles total stimmig, aber die Leute empfinden sich wie Pioniere hier. Also sie bezeichnen sich auch selber so, Raumpioniere zum Beispiel. Ne?
Und Neulandgewinner.
Auch, ja auch, ne? Und das ist ja aber etwas, sie stellen damit ja auch etwas zur Diskussion. Und ich finde auch, daran kann man genau dieses problematische Moment diskutieren. Und gleichzeitig ist das aber für die Leute, die hier was anfangen, genau so ein Pioniergefühl. Mhm. Ne? Auch so eine Fremdheit, so eine Befremdung. So eine, auch da sind Menschen, mit denen sie nicht wirklich kommunizieren können. Das sind Orte, wo sie sich fragen, wie funktioniert das hier eigentlich? Also ich glaube sozusagen, diese kulturelle Befremdungsstruktur ist da und das kann dadurch auch zum Ausdruck gebracht werden. Ich verstehe auch, dass das Leute unbehaglich finden. Und gleichzeitig, und das fand ich in Weißwasser auch interessant, ist dieser sozusagen auch diese, du hast es jetzt so ein bisschen gesagt, diese Durchgangsstation Weißwasser, ne? Das ist total interessant. Weißwasser war schon immer eine Durchgangsstation, ne? Also hatte auch schon immer irgendwie sowas, dann kamen die Leute eben auch alle mit den Zügen und den Bussen und sind dann in die Betriebe gefahren und sind dann wieder zurück in ihre Dörfer und so. Also das Durchgangsstationsmoment muss ja nicht unbedingt schlimm sein, sondern das kann auch Qualitäten hervorbringen, hat auch eine Form von Gastfreundschaft und Teilzeitanwesenheit und auch von Funktionalitäten. Und das meine ich, das wieder sozusagen parallel aufschließen zu können, das fand ich total interessant. Und was ich eben vorhin noch kurz über diese Einhörner erzählen wollte, da geht es nämlich am Ende dieses Parcours, dieses theatralischen Parcours, haben sie so ein Tor der Verwandlung. Da geht es sozusagen darum, wer da durchgeht, der hat jetzt diese Erfahrung. Und es gibt eine Protagonistin in der Stadt sozusagen, die auch ein bisschen mit spirituellen Magien ausgestattet ist, die tanzte die ganze Zeit durch diesen Torbogen und niemand anderes hat sich aufgefordert gefühlt, durch dieses Tor der Verwandlung zu reden, sondern hat Erdbeerbowle auf der Festwiese getrunken. Also um gelassen zu bleiben, trotz Veränderungsemphase, Aufforderung und so weiter, fand ich eine super Qualität. Und ich hatte das Gefühl, diese Beobachtungsposition, die wir Soziologen uns ja gerne als exklusiv einrichten, haben die Leute auch. Mhm. Und daran lässt sich wieder was Gemeinsames erzählen. Und dann empfinde ich auch das, was ich als Soziologin beitragen kann, ist ein Interpretationsvorschlag. Ich bin genauso neugierig, euren zu erfahren. Also daran und gleichzeitig mit meinem Interpretationsvorschlag sage ich aber, ich gucke euch auch zu. Und sie sagen, okay, aber wir würden das so und so sehen. Also und dadurch entsteht für mich so eine Form eines Common Grounds, eines Verständigungsprozesses darüber, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich. Ja. Und das, finde ich, ist durch solche künstlerischen Gelegenheiten, wird das übel stimuliert. So.
Wir müssen zum nächsten Song sonst.
Ja, ich will trotzdem noch eine Frage loswerden. Okay. Du hast nämlich mit diesen Transformationserfahrungen am Anfang schon angefangen und du sagst, du findest die, wenn du mit diesen Leuten redest und diesen Common Ground findest. Gibt es da Erzählungen, wo du sagst, ja, das ist tatsächlich was, die sind an Wandel gewöhnt und die können sich besser auf kommende Situationen, Veränderungen einstellen?
Ja. Also die Beispiele, glaube ich, die aus Weißer sind schon exemplarisch dafür. Und ich habe in einem Kiosk in Hoyerswerda in der Neustadt geforscht, bei Bärbel, 2 Jahre und mit Unterbrechung durch Corona. Also habe in einem kleinen DDR-Kiosk, diese gelben, kennt ihr vielleicht noch, ne? Der steht da unter Denkmalschutz.
Die haben auch einen Namen, ne? Ja, das sind irgendwie UB irgendwas.
Ach so, weil es so ein Funktionstyp ist, ja, so ein speziell so wie WB1 und so. Ja, also,
genau, aber ich weiß es jetzt nicht.
Bestimmt. Hab bei Bärbel in diesem Kiosk gesessen und sie hat in den 90er Jahren dieses Kiosk mit allen möglichen Alkoholkippen und was sie alles, ne, Gummitiere sind da immer und hat jetzt nur noch Zeitung und macht das eigentlich nur noch, fährt morgens eine Runde mit dem Fahrrad, um diejenigen, die nicht mehr zum Kiosk kommen können, mit Zeitung zu versorgen. Und macht das nur, um diesen sozialen Knotenpunkt zu halten. Mhm. Und was ich interessant fand, durch Corona, also ich war 2-mal bei ihr und dann kam eine Corona-Pause und wir haben angefangen zu telefonieren. Und als wir dann sozusagen wieder uns sehen durften, habe ich gemeint, naja, ich würde dann mit dem Zug dann und dann nach Hoyerswerda kommen. Und dann sagt sie, naja, weißt du, dann machen wir wie immer. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, was dieses "wir machen es wie immer" bedeutet. Weil wir als sozusagen diese Veränderungs-Changemaker-Erzählung kritisieren ja immer dieses, wieso, das machen wir schon immer so. Und denken immer, dass das so eine veränderungsresistent bedeutet. Aber ich glaube, das ist auch ein Qualitätsmerkmal für etwas, wenn etwas gelungen ist. Und wenn wir etwas bestätigen und uns auf etwas beziehen können, an dem wir gegenseitig ein Commitment dazu sagen, ja, jetzt können wir es wie immer machen, weil ich weiß, wie du zu mir kommst und ich weiß, wie ich zu dir komme. Und da habe ich, wir reden ja immer darüber, wie müssen wir Vertrauen herstellen. Das habe ich da verstanden, wie das geht. Und dass das immer eine gegenseitige Zustimmung braucht und nicht etwas ist, was wir mal eben herstellen. Also es kommt nicht nur auf uns an, ob das Vertrauen ist. Es braucht immer diesen Gegenüber. Und wenn das sich nicht findet sozusagen, dann können wir noch so viel das gerne wollen, aber dann entsteht kein Vertrauen. Und das ist das, was ich da festgestellt habe, was ich da lernen kann, weil das prekär ist, Vertrauen. Und ich sehe aber, man kann aber sehr wohl was tun, um das herzustellen. Und das finde ich immer wieder interessant und spannend, in diesen kleinen Mikrowelten aufschließen zu können. War das jetzt eine Antwort auf deine Frage?
Doch, doch. Ich lass das noch ein bisschen sacken und ich habe ja im Podcast die Chance, das nochmal wieder zu hören. Und genau. Im Hintergrund überlege ich die ganze Zeit, wie ich jetzt überleite zum nächsten Song. Eine andere Möglichkeit sozusagen ist, glaube ich, auch sowas wie Selbstvergewisserung und vielleicht auch ein gewisser Trotz gegen diese Anrufe von außen. Hier sei es ja so und so. Und der wird von The Marvelous Magpies in dem sehr, sehr schönen Song Provinz Finsterwalde thematisiert. Und ich wundere mich, warum wir The Marvelous Magpies noch nicht auf dem Überland angefragt haben als Band. Vielleicht haben wir ja schon, aber ich glaube, die waren noch nicht hier. Sollten wir vielleicht mal machen. Wir schauen uns das mal an und hören uns
das an. Hören uns das an.
Ich war mal auf einer Veranstaltung. Das muss ja manchmal beruflich so sein. Man muss sich ja weiterbilden. Und da muss man auch mal in große Städte reisen. Nach Berlin zum Beispiel, nach München oder Hamburg. Und da ist sie wieder die Frage.
Hey, was machst denn du so? Und wo kommst du überhaupt her?
Ich komme aus der Provinz. Hey, 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 hey. Jetzt schau nicht so, das stimmt. Hey, hey. Ja, und dann gehen die Fragen weiter.
Dieser Ort, den du da gerade erwähnt hast, ja, wo liegt der eigentlich?
Der liegt in der Provinz, im schönen Elbe-Elster-Land, Südbrandenburg, zwischen Dresden und Berlin.
So, zwischen Dresden und Berlin? Gibt es da eigentlich irgendwas Besonderes? Industrie vielleicht?
In der Provinz, ja, das
das stimmt, da gibt es wenig Industrie. Hey, 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 doch sowas wünsche ich mir nie. Hey, 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 denn hier ist noch saubere Luft. Hey, 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 mit dem schönsten Fliederduft.
Ja, das kann ja alles gut sein, aber was macht man den ganzen Tag in der Provinz?
In der Provinz macht man auch nichts anderes als arbeiten gehen und am Abend Freunde und Familie sehen. Dann wird gekocht und gegessen und gelacht und das ganz häufig sogar bis um Mitternacht.
Ah, okay, aber ich meine jetzt so irgendwie abends mal weggehen am Wochenende. Habt ihr da überhaupt Kultur oder so?
In der Provinz, da trifft man sich mit Freunden am Baggersee und barfuß läuft man durch den butterweichen Klee. Nachts leuchtet dann der Mond über See und Strand. Überhaupt funkelt der Sternenhimmel schöner auf dem Land.
Und Wölfe, die gibt's auch. Ja, klingt toll, aber ich meine jetzt so richtig Kultur. Habt ihr da überhaupt was? Vielleicht Theater?
Theater gibt's ja jede Menge. Aber jetzt mal im Ernst. Wir haben's doch nicht weit bis nach Berlin oder Dresden. In einer Stunde kommt ja mancher Berliner nicht mal von A nach B. Aber soll ich dir mal was sagen?
In der Provinz, da macht man Kultur noch selber und man singt. Hey, 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 jetzt schau nicht so, das stimmt. Stadt. Hey, hey, Kultur bekommt hier jeder auch mit ab.
Ja, du hast jetzt einiges aufgezählt, okay, aber überzeugen konntest du mich nicht.
Echt nicht? Also jetzt erzähle ich dir mal noch was. Sonntagmorgen.
In der Provinz, da zieh ich meine Schlappen an und geh mit Nachtem
auf den Hof, um meine Blumen zu gießen.
Das ist das Schönste an der Provinz. Jetzt schau nicht so, das stimmt.
Was gibt's sonst so? Ach, eigentlich liebe ich alles. Und überhaupt, ich fahre am liebsten den ganzen Sommer mit meiner Schwalbe rum. Und weißt du was? Eigentlich kann man alles haben in der Provinz.
Denn es gibt das Internet, jetzt auch in der Provinz. Hey, 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 jetzt schau nicht so, das stimmt.
Ja, und was gibt's sonst so? Hier sind meine Freunde, meine Familie, mein Herz. Und alle passen aufeinander auf.
In der Provinz, ja, ja, das stimmt, da passt man aufeinander auf. Hey, 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 und mein Herz schlägt für die Provinz.
Das ist, diese eine Textstelle finde ich super, weil ich gehe manchmal auch mit in Unterhose mit meinem Hund spazieren. Ich wohne ja auch im ländlichen Raum, wo sie dann Nachthemd ihre Blumen gießen geht. Nachts natürlich. Ja, wenn der Hund nochmal raus muss. Nee, bevor wir fragen, warum du dieses Lied ausgewählt hast, möchte ich eine Beobachtung machen. Du hast jetzt gerade von Bärbel erzählt und auch im ersten Video haben wir sehr viele Frauen gehört und auch in den Videos gesehen. Und auch jetzt habe ich weiblich gelesene Personen gesehen. Ist das zufällig oder hat das was auch mit deiner Forschung zu tun?
Nee, es ist totaler Zufall, weil im ländlichen Raum ist eigentlich so eine Überpräsenz des weiblichen Thema, weil zu wenige Frauen hier wohnen. Zumindest laut der Statistik problematisiert man das tatsächlich gerne. Und natürlich war das eine Spur, die ich absichtsvoll gelegt habe. Und tatsächlich vor fast 10 Jahren, als ich auch hierher gezogen bin, ich habe vorher mit Andreas Willisch viel im ländlichen Raum geforscht und da gab es ja schon immer
der sitzt hier im Publikum.
Ja, der sitzt hier im Publikum. Und da gab es ja schon immer dieses Beklagen des Mangels oder des besonderer Abwanderungsintensität von Frauen in der Altersgruppe zwischen 15 und 35 in Ostdeutschland, insbesondere aus den ländlichen Regionen. Die städtischen sind da nicht so betroffen. Einerseits hatte man dieses Klagen enorm stark auch medial wahrgenommen und auch durch Forschung und so weiter belegt. Und auch Ostdeutschland als besonders bemerkenswert, sogar im europäischen Vergleich, also weil es ist kein singuläres ostdeutsches Merkmal, aber es ist sozusagen hier besonders sozusagen prägnant aufgetaucht. Und als ich hierher gezogen bin, als sozusagen Teil dieser problematischen Gruppe, habe ich festgestellt, dass wenn man als Frau in den ländlichen Raum zieht, dann ist es jetzt nicht so, dass alle Hurra schreien, sondern mich hat dann interessiert, was ist das eigentlich für eine Lebenswelt, die man für Menschen, ich will das jetzt nicht immer so kompliziert ausdrücken, die sich weiblich gelesen als Frauen verstehen. Also ich sage jetzt einfach mal Frauen.
So gesagt haben.
Du hast ja völlig recht, also alles gut. Und das ist ja auch Teil dessen, was die Arbeit jetzt auch weiter beschäftigt hat. Aber jedenfalls Frauen anzusprechen, die hier sich für einen Verbleib, für eine Lebensperspektive entschieden haben oder auch für eine Lebensphase hier zu sein und zu fragen, wie leben sie eigentlich? Genau, und daraus haben wir eine kleine Forschung entwickelt, gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten hier aus dem Landkreis Görlitz, die das nämlich auch interessiert hat und das schon eng sozusagen auch verkoppelt war, das, was ich eingangs schon gesagt habe, Wissenschaft zu nutzen, um daraus sozusagen praktische Folgen ableiten zu können oder zu fragen, ob man daraus praktische Folgen ableiten kann. Und das hat mich sofort angefixt und dann haben wir das umgesetzt 2015/16. Ich habe sozusagen sehr nachlässig quasi nicht dem akademischen Systemdienst genug getan und das breit publiziert, sondern wir haben das tatsächlich nur als eine kleine Ministudie für den Landkreis fertig gemacht und das Buch hing dann immer irgendwie in der Schleife, weil ich mir dachte, ich muss das noch schreiben, das noch schreiben, naja und so weiter und zack, waren dann 10 Jahre aber nicht mit Abwarten, sondern tatsächlich damit, dass wir versucht haben, aus diesen Erkenntnissen sozusagen relevante Gestaltungsvorschläge für die Leute zu machen, mit den Frauen einerseits und gleichsam auch mit Veranstaltungen und mit Formaten, um zu gucken, wie kann man eigentlich Frauen erreichen, möchten die eigentlich erreicht werden. Und genau, und dann haben wir eine Website entwickelt mit so einem Slogan F wie Kraft, also diese physikalische Formel, die auch ein bisschen andocken sollte an das sozusagen typische Industriefunktionsverständnis dieser Region. Also alles, was sich sozusagen technisch und eindeutig erklären lässt, das glaubt man sozusagen auch. Aber das, was sich nicht so richtig technisch verstehen lässt oder sich nicht nur quantitativ zeigen lässt, sondern qualitative Dimension, da ist man immer so ein bisschen skeptisch, ob das stimmt.
Das singen die ja auch, ne? Die sagen ja auch, habt ihr denn da Industrie? Und dann sagen sie, nee, zum Glück nicht. Ja. Ne? Ich glaube, Elbe-Elster ist auch der einzige Landkreis im Land Brandenburg, der keinen Autobahnanschluss hat. Habe ich letztens festgestellt, als ich in Finsterwalde war und habe immer so geguckt und ja. Warum hast du diesen Song mitgebracht? Was heißt überhaupt Marvelous Magpie?
Oh, ich hab's noch
die wunderbare Macaroni-Pfeife.
Nee, ist das nicht irgendwas mit Perlen? Ich weiß nicht, kann ich mal einer schnell googeln bitte hier von den ganzen Menschen, die hier sitzen? Ah, ja, stimmt, die Elster ist es, genau. Ah. Ja, die Elster ist es, danke.
Wir machen nur noch Folgen mit Publikum.
Ach, Elbe Elster.
Ah. Ja. Ja. Ach, Elster, siehst du, jetzt Elo. Ja. Na, warum habe ich die mitgebracht? Na klar, weil sie sehr viel Assoziationsfläche mitbringen, nicht nur mit den typischen Vorurteilen, mit denen man zu tun hat. Das ist ja auch etwas, was man mal den Menschen hier leider auch als Erfahrungsraum gespiegelt kriegt, dass sie immer sich rechtfertigen müssen, dass sie noch hier sind. Mhm. Ja? Und dieses penetrante, ich habe eigentlich nicht die richtige Entscheidung getroffen, im sozusagen Augen aller anderen Menschen der Republik, macht sie grundverdächtig. Mhm. Und gleichzeitig fehlt jeder ironische Zugang dazu. Mhm. Und das ist einer. Und das ist wunderbar. Und ich glaube, diese Fähigkeit sozusagen, das wieder ironisieren zu können und gleichzeitig die Vorzüge, das ist nämlich sehr auch sozusagen, hat in unserer Forschung auch viel stattgefunden, dass Frauen eben genau diese weichen Faktoren thematisiert haben. Für regionale Entwicklungsprozesse ist es total schwierig. Wie macht man weiche Standortentwicklung? War dann immer die Frage. Vorgabe, sagen wir immer, wie wir das jetzt machen sollen. Ich so, na, gehen Sie erstmal mit den Ladies bei euch im Kaffee trinken, guckt, was sie brauchen und dann wird da schon was. Aber man kann eben nicht sagen, na, investiert mal da, schafft dort die Arbeitsplätze. Das war auch meine Frage. Wie viele Arbeitsplätze habt ihr denn jetzt geschaffen mit eurer Forschung? Mhm. Also an diesen Stereotypen, auch Wachstumsparadigmen, und die immer wieder sozusagen kritisch zu hinterfragen, gleichzeitig zu sagen, ich habe trotzdem keine stringente Antwort, aber darum geht es auch nicht, ob wir reden nochmal darüber, was wollen wir denn dann? Wozu wollen wir eigentlich eine stringente Antwort? Das ist so ein bisschen.
Und ich glaube, das erinnert mich ein bisschen an einen Vortrag, den wir mal von Tobias hatten, Tobias Mettenberger, der ja dazu geforscht hat, warum Ärzte wieder aufs Land gehen. Und das Ergebnis der Forschung war, dass es gar nicht darum geht, dass sie noch mehr Geld verdienen wollen, also ne, mit so Zulagen und so, sondern dass eigentlich das Problem ist, dass sozusagen das Gesamtkonzept Familie nicht funktioniert, wenn die Schule nicht da ist, wenn der ÖPNV nicht funktioniert, wenn es halt kein Theater gibt. Ja. So. Und dass eigentlich, dass sozusagen diese weichen Standortfaktoren durchaus auch harte Standortfaktoren sein können.
Total, aber die Gruppe der Leute ist eine sehr heterogene, ne? Also man sieht schon im Umfeld sozusagen Rückkehrer oder zugezogenen Ansiedlungen, siehst du ungefähr 5 verschiedene Schultypen. Ich spitze das ein bisschen zu, ja? Aber eigentlich möchte jeder dann seinen eigenen Schultyp haben. Der eine will das eher nach dem pädagogischen Modell, der andere will es nach dem. Also diese, wir müssen hier selber gestalten, produziert auch sozusagen ein Konflikt, ja, oder Konflikt, eine, genau, ja. Auseinandersetzung darüber, genau. Ja. Wie viel Form man, und ich finde das schon auch eine legitime Frage, die dann ist, wie viele Ressourcen haben wir denn sozusagen und wie können wir die angemessen irgendwie so verteilen? Und heißt das dann, dass die städtische Grundschule oder die kommunale schließen soll, weil da keiner mehr hin will, weil sie alle scheiße finden? Oder kann man auch miteinander sozusagen Konzepte und Partnerschaften bauen? Das ist sowieso ja ein Thema für den ländlichen Raum insgesamt. Aber da merke ich, dass Frauen als Protagonistinnen zumindest, fand ich, immer wieder deutlich mutiger waren, diese Allianzfähigkeiten auch zu prüfen und dann erstmal hinzugehen und zu klingeln und zu sagen, ja, wir würden gerne, was weiß ich, wenigstens nachmittags Kräuterkurs für die Kinder anbieten oder was weiß ich, ne? Also zu gucken, wie weit man eigentlich kommt, und wenn sie feststellen, an bestimmten Punkten näher, das ist uns doch sozusagen, dann gründen sie im Zweifel auch eine eigene Schule und so und tragen, helfen eben dann auch natürlich harte Faktoren zu produzieren. Aber ich glaube, die Phase vorher, die finde ich fast noch interessanter, weil das nämlich die Frage stellt sozusagen, was haben diese Lebenswelten miteinander zu tun und diese Pionierbefindlich und Befremdlichkeiten aufzubrechen und sozusagen auf wieder sozusagen gesellschaftliches Commitment zu kommen.
Ich finde eine Sache noch, bevor ich zum nächsten Song übergehe, bemerkenswert, der da auch noch in dem Provinzsong mitschwingt, ist so eine so ein selbstbewusstes Reden über die eigene Identität als eine bewusst provinzielle ländliche Identität. Und das umzukehren, indem das einfach so normal, so locker, so cool dargestellt wird, wird ja eigentlich der Fragende, der Städter, der Lächerlichkeit preisgegeben. Du machst dir gar keine Vorstellung, was glaubst du, was wir hier machen? Wir leben hier, wir haben hier Internet, wir haben hier Freunde, wir haben hier Kultur, und ich verstehe die Frage eigentlich nicht. Und das macht es auf diese ironische Weise auch sehr, sehr schön. Und dann wird es natürlich sehr herrlich überdreht mit wir kochen, lachen, haben Freunde und sind am See.
Ja, das hast du total schön gemacht. Aber gleichzeitig diese romantische Nummer, die dann da gleichzeitig ja mit stattfindet, die produzieren wir hier natürlich auch. Es ist auch romantisch. Es ist auch fucking romantisch, durch die Gegend zu radeln und am See barfuß eben reinzurennen und sich... es ist auch romantisch. Und trotzdem sind es auch harte Realitäten. Aber das existiert eben parallel und muss nicht gegeneinander ausgespielt werden. Übrigens muss ich noch ganz kurz sagen, diese Marvelous Magpie hat meine Kollegin Pauline Vogt damals in unserer Arbeit für die Zukunftswerkstatt Lausitz, wo es darum ging, die Lebenswelten von Frauen für den Strukturwandel aufzuschließen, sie hat die recherchiert und rausgefunden, und deswegen ist dieser Song auch heute sozusagen eine Etappe dieses Forschungs- und Entwicklungsprozesses.
Und dann nächstes Jahr beim Überlandfestival.
Ja, mal sehen. Ja. Live auf der Bühne. Hier vorne sind übrigens noch ein paar Stühle frei. Ihr könnt gerne noch durchkommen. Ich leite einfach über währenddessen zum nächsten Song, Paula Petersen. Mein Sommer heißt der. Und ich würde vorschlagen, wir hören ihn uns einfach wieder an und fragen dich dann wieder.
Echt nur Mädels, war in der Playlist jetzt. Ja,
your decision.
Die Schiffe verlassen wieder den Hafen, dafür kommen die Vögel wieder zurück. Züge können wieder ohne Verspätung fahren, werden da nicht irgendwelche technischen Probleme an die Waage. Die Tage werden langsam wieder länger und dafür die Hosen und Röcke langsam immer kürzer, und ich atme auf und ich bin gut drauf und ich sieht gut aus, und ich weiß genau, das wird mein Sommer. Das wird mein Sommer. Das wird mein, der wurde extra für mich gemacht und extra für mich gebaut. Der wurde nur für mich geschaffen, das weiß ich ganz genau. Das wird mein Sommer. Das wird mein Sommer. schon mit dem Bier vor dem Haus. Öl auf schnell die Fahrradkette und dann geht's endlich raus. Das wird mein, mein Sommer.
Müsst ihr euch dann zu Hause am Radio vorstellen, wie alle gerade die Stühle weggestellt haben und das ganze Publikum getanzt hat zu diesem
Genau
Song.
So war das.
Genau so war das. Oder vielleicht auch nicht. Ich finde es ganz lustig, dieses Lied, weil wir hatten eine Sonderfolge bei unserem Podcast zu dem KIZ-Album Görlitzer Park. Und da gibt es ein Lied, das heißt, das war schon wieder nicht der Sommer meines Lebens. Und es geht sozusagen um so Jungs in der Großstadt. Und es war schon wieder nicht der Sommer meines Lebens. Ja, ich bin nicht ins Prinzenbad reingekommen und bin wieder verkloppt worden. Und das ist genau das genaue Gegenstück. Paula Petersen sagt, das wird genau mein Sommer. Ja, warum hast du ihn mitgebracht?
Ja, total schön, weil das tatsächlich, als wir im Mai 2022 in Altdöbern hatten wir, also wir haben einen digitalen Stammtisch bei Effi Kraft, wo sich sozusagen die Frauen aus der ganzen Lausitz, weil die Fahrtwege sind ja doch relativ weit, sich digital getroffen haben. Aber es muss immer analoge Treffen geben, so wo das Feeling dann ist. Und das fand in Altdöbern statt. Dort.
Altdöbern ist?
Das ist...
Mittelsachsen?
Nee, Altdöbern ist Südbrandenburg, super. Also auch... da ist das so ein altes Kulturhaus, das von Jule Marco und ihr Mann Veranstaltungsleute wieder bespielt wird, so einen geilen alten Saal hat und so. Und dort haben wir ein Treffen gemacht mit über 100 Frauen der Lausitz. Landkreis OSL.
Oberspreewald-Lausitz.
Das ist der Landkreis dazu, zu Altdöbern. Und die haben auch so einen Tagebau, gefluteten Tagebau vor der Tür. Seit 25 Jahren wird der sozusagen gefüllt und sie dürfen immer noch nicht baden gehen. Also immer mit dieser Aussicht.
Was wird mein Sommer?
Ja, genau. Genau. Und da kam Paula Petersen eben und hat mit ihrer Band gespielt und hat 3 oder 4 Mal diesen Song spielen müssen, weil alle Frauen sozusagen so abgegangen sind da drauf und tanzen wollten. Und genau, und sie ist ja auch Görlitzerin und was ich daran schön finde, ist eben, wie Frauen auch die Musik und die Stimmung machen. Und du hast es gerade gesagt, ne, weg von diesem wieder nicht geworden und wieder, sondern dieses Schöne und dieses Lebensgefühl sozusagen zu transportieren und das auch ausgelassen zu zelebrieren. Dafür steht das für mich und deswegen habe ich es mitgebracht.
Schön. Ich würde gerne langsam übergehen, dass wir ein bisschen das Publikum auch Anteil lassen haben. Wir haben noch einen Song. Wollen wir direkt dahin, damit wir am Ende ein bisschen mehr Zeit haben? Oder möchtest du nochmal zu meinem Sommer?
Der eine Song war dir wichtig, ne?
Auf jeden Fall. Aber ihr könnt ja trotzdem zwischenfragen schon. Oder, ja. Wir können ja trotzdem schon miteinander reden, oder nicht?
Na, vielleicht machen wir das so als Brücke. Wir haben jetzt ein bisschen elektronische Musik, Monolink, als Brücke hin, wo ihr schon mal euch so Fragen überlegen könnt, wir ein bisschen sammeln können.
been aging slowly. My body keeps aging fast.
Okay, du kannst es ja so noch leicht im Hintergrund vielleicht wirken lassen. Ich finde das sehr, sehr witzig gerade. Im Publikum sitzt ein ehemaliger Podcast-Gast von uns, Birgit Lorius. Und die hat sich gleich auch für die erste Frage gemeldet. Und Birgit hat was ganz Ähnliches gemacht wie du. Sie hat uns nämlich klassische Musik mitgebracht, wo wir erstmal am Überlegen waren, ja, wie kann man das jetzt soziologisch deuten? Also Instrumentalmusik ohne Text und was macht man daraus? Daniel und ich waren etwas aufgeschmissen.
Es könnte Musik zum Schreiben sein, ne?
Und, also genau. Das ist
perfekt zum Schreiben.
Und du machst das jetzt auch mit elektronischer Musik. Was bedeutet dir das, bevor wir zu Birgits Frage kommen?
Also zum einen, ich habe ja schon vorhin erzählt, dass Danilo 2006 auf der Suche nach einer Techno-Location war und diesen Ort hier gefunden hat. Das heißt, ja, das ist der Techno-Floor, genau. Hier haben wir auch vor 2 Wochen auch wild getanzt. Und ich glaube, dass ich komme auch aus so einer Festival-Mecklenburg-Vorpommern-Ecke und ich habe schon immer Musik mit der Landschaft verbunden. Und auch mit dem, was daraus, also klassischerweise ist man auf Festival gefahren, um aus diesem Umbruchsgesellschaftsmodus mal kurz rauszugehen und gleichzeitig sozusagen in so eine harmonische, musikgetragene Welt zu kommen. Und jetzt mit 20 Jahre später, würde ich sagen, fulfillt sich eigentlich, dass diese schöne Welt, also dieses Getragenwerden auch, so wie es diese Musik, die elektronische Musik tut, dass das auch das sein kann, wie wir das hier beobachten, wie diese Entwicklung des ländlichen Raums ist. Also ich finde sozusagen die Transformationsregion tatsächlich hat musikalische Qualitäten. Sei es, ob wir wieder aufmerksam dafür werden, was wir auch ein bisschen in der Provinz, das Zwitschern der Vögel zu hören oder überhaupt das Rauschen der Bäume. Also all das sozusagen
hat die Jahreszeiten auch, ne?
Auch die Jahreszeiten, total. Ne? Ja. Also auch wenn du Silberpappeln sozusagen shaken hörst und so. Also es gibt, genau, es gibt einfach eine Soundqualität und die lässt sich, glaube ich, gut an so Techno und elektronische Musik andocken. Und ich finde auch manchmal, das ist ja sehr einfach sozusagen. Und es spiegelt uns auch manchmal, dass es vielleicht auch einfach geht, obwohl wir die ganze Zeit das Gefühl haben, es ist sehr komplex, man kann es sehr schwer transportieren. Aber wie kommt man eigentlich einfach auf dieses Einfache und trotzdem Schöne irgendwie wieder, worin man irgendwie eine Verbindung und Verbindlichkeit kriegt und im Zweifel tanzen kann? Finde ich super.
Danke. Dann gebe ich mal direkt weiter an Birgit.
Vielen lieben Dank. Danke für die spannende Diskussion so lange. Und ich werfe eigentlich eine Frage zurück, die wir schon mal vor über 2 Jahren in einem anderen Workshop hier aufgeschlüsselt haben oder aufgeworfen haben. Wer mich kennt, weiß, ich forsche zu Migration und Integration mit Bezug auf ländliche Regionen. Und wir hatten uns damals schon gefragt und noch keine Antwort darauf gefunden, ob diese ganze Bewegung, auch die man jetzt als Pionierbewegung bezeichnet, Neulandgewinner ist ja auch hier auf dem Überlandfestival ein großes Thema, Raumpioniere, wir haben jetzt in den Videos, die wir hier sind, in den Videos zur Musik gesehen, da laufen blonde Mädchen durch die Wiese. Die Frage, wie steht es mit Diversität im ländlichen Raum in Bezug auf Neulandgewinner, in Bezug auf Pioniere? Hat sich da was getan in den letzten Jahren? Weil wir konnten diese Frage vor 3 Jahren noch nicht klären, inwieweit auch migrantische Menschen hier Raumpioniere sein können und vielleicht sogar vor allem Frauen.
Also total wichtige und interessante Frage. Und mir ist neulich wieder aufgefallen, als ich die Bahnhofstraße in Görlitz, sozusagen die Berliner Straße vom Bahnhof aus in die Stadt gelaufen bin. Da haben sich mittlerweile arabische, syrische Lebens- und Restaurantkultur entwickelt. Also wirklich fantastisch. Also auch mit nicht nur sozusagen Dönerbuden-Optik, sondern wirklich Restaurants mit viel kultureller Tiefe. Und die Sächsische Zeitung ist normalerweise nicht sozusagen, braucht nicht lange, um irgendwelche neuen Ladeneröffnungen zu feiern. Aber über diese Unternehmergeist von den Syrern und Arabern wird kaum was erzählt. Und ich glaube, dass das auch eine Befremdungsmoment hat. Ne? Also so wie die Pioniere auch Befremdung empfinden, glaube ich, ist es auch für sozusagen ansässige Bevölkerung mit sozusagen diesen auch neuen Gruppen, die es definitiv in der Stadt hat. Auch vorhin gerade auf dem Weg hierher bin ich mit einer ganz jungen, damals syrischen Flüchtlingsfamilie, die jetzt hier schon lange in Görlitz leben, die eben mit ihrer ganzen Familie und dem Grill unterm Arm sozusagen zum Volksbad stürzen. Das ist in Berlin sozusagen alltäglich. Hier ist das immer noch was Besonderes. Und es ist was Besonderes, weil ich immer wieder merke, ich finde das schön, also die Ästhetik ist eine Frage sozusagen, kann ich was damit anfangen, auch als kulturelles Angebot, oder lehne ich es sozusagen als, Gott, die nehmen aber viel Raum ein, sozusagen. Und gerade was der öffentliche Raum angeht in ländlichen Regionen zum Beispiel, ist ja das Selbstverständnis der Vereine, die sind, leben ja alle sehr zurückgezogen, ne? Wir haben das sehen, alle haben ihre privaten Gärten, ihre privaten Trampolins, ihre privaten Kinderspielplätze, die sie da bauen, wo man zwar kein Kind sieht, aber wo deutlich wird sozusagen, dass das gesellige Leben nicht mehr im öffentlichen Raum stattfindet. Und diese gebrochene sozusagen Sozialität, wo ich auch nicht nur sagen würde, die Leute haben sich zurückgezogen, weil sie es nicht mehr wollten, sondern weil sie es auch nicht mehr geschafft haben, ne? Mit Pendlerbiografien, weggezogene Nachbarschaften und so weiter, da neue Milieus sozusagen zu produzieren, die wirklich viel sozusagen neue Zwischenräume bewältigen müssen. Und jetzt kommen Menschen, die da sind, die sich da hinsetzen, auch gar kein, also ja gar nicht das in Frage stellen, ob das jemanden stören könnte jetzt. Also ich glaube, sie merken das schon, aber sich davon nicht beeinträchtigen lassen. Und ich glaube, diese Art der Vermittlung braucht es genauso wie bei den Raumpionieren. Und da immer wieder Gelegenheiten zu haben, um auch irgendwie Begegnungen und Erfahrungsräume zu haben. Ich glaube, da sind wir hier auch sehr, sehr umtriebig. Und auf die zweite Ebene, auf die du ja hinaus wolltest, war ja auch, wie kulturell divers ist die Gruppe, die da draußen jetzt sozusagen der Neulandgewinner ist, ne? Das ist ja sozusagen die Frage, die wir damals auch diskutiert haben, weil ich auch merke, selbst linke Projekte, die einem erzählen, ja, aber wenn da so ein Neuer kommt, das ist echt schwierig, den zu integrieren, weil die auch so viele sozusagen kulturelle Regeln gefunden haben für sich in ihrem Linkssein wollen, die musst du erstmal mitnehmen können und das sozusagen Ausgrenzungspotenzial ist auch hoch. Und ich glaube, diese Einsicht hilft uns vielleicht auch die exklusiven linken Räume wieder ansprechen zu können und sie nicht nur Menschen zuzuschreiben, die sich vielleicht auch ein bisschen wehren, dieser Zuschreibungsmodus gegenüber.
Ich hatte ein Interview in Rostock, ich forsche ja zu Migrationsgesellschaft in Rostock, weil ich gehört habe, deine Geburtsstadt. Und ich hatte ein Interview mit jemandem, der mir dann erzählt hat über Rassismus in der Stadt. Und er meinte, er hat im öffentlichen Raum gar nicht so viel Rassismus erlebt. Er hat in der Universität Rassismus erlebt von seinen Dozentinnen und in so linken antirassistischen Gruppen. Weil irgendwie immer klar, er ist der andere. Ja. Er ist, also weil homogen weißer Raum und er ist eigentlich der andere. Ein linker Ägypter mit ganz linken Einstellungen. Das fand ich total interessant, wie er gesagt hat. Ja, da war das immer mal wieder schwierig.
Anja Weiß ist ja so auch so eine Migrationsforscherin, die hat das total toll, finde ich, auch dargestellt in so ethnografischen Studien in linken Szenen, wie diese Exklusion auch passiert und die Stigmatisierung, insbesondere dann, wenn du das politisch eigentlich versuchst zu überwinden, aber du produzierst eben auch immer diese Grenzen sofort wieder mit, ne? Indem du es sozusagen, also das fand ich auch sehr anregend und auch immer wieder gutes Material, um es mit Studierenden zu diskutieren. Genau.
Was ich auch noch spannend fand, ist, dass Birgit gerade ein bisschen einen Anschluss genommen hat an den Vortrag, den sie hier gehalten hat. Und sie hatte nämlich dort auch eine Anekdote erzählt von den Talenten, die im Koffer stecken, von denen, die zugewandert sind, die nicht ausgepackt werden. Weil irgendwie die sozusagen die Aufnahmegesellschaft diesen Koffer die ganze Zeit irgendwie so geschlossen hält und dafür sorgt, dass dieser Koffer nicht aufgeht. Und das hört sich ein bisschen so an, wie du das mit diesen Geschäften berichtet hast, dass man eigentlich mal total tun müsste. So, ja, Unternehmergeist kommt nach Görlitz und macht was, aber kommt nicht so durch, ja.
Naja, Naika Furatan und Raj Kölmung haben ja auch mal diese ostdeutschen Migrationsperspektiven zusammen problematisiert. Also ob das bei Ostdeutschen nicht auch ein Dilemma ist. Also die Frage ist, deren Koffer...
Ob die Ostdeutsche die Talente auspacken können.
Genau. Wo wurden deren Talente denn ausgepackt? Ne? Mhm. Und zumindest die vielleicht auch hier verblieben sind, sozusagen. Oder hat man denen eben jede Talentqualität sozusagen abgesprochen? Mhm. Und das, muss ich sagen, habe ich in den Forschungen hier schon auch gemerkt. Das ist auch das, was sie eingangs meinte. Dieses Gefühl, hängen geblieben zu sein, 30 Jahre in dieser Transformationsanstrengung und es will nichts werden. Und die Leute laufen dann sozusagen in diesen Erzählungen, die heute 60 sind, die dachten mit 30 sozusagen sind sie hier Teil sozusagen eines großen Veränderungsprozesses und sie sitzen immer noch in dieser Organisation, die eigentlich denen mal lostreten wollte. also von Wirtschaftsförderung bis Sozialeinrichtungen, ja. Und dann laufen denen die Tränen und die sagen denen, aber ich liebe das hier halt. Und ich glaube, diese fehlende Qualitätsansprache sozusagen zu diesen Erfahrungen, die ist auch etwas, was diesen Abstoßungsreflex, glaube ich, gegenüber sozusagen migrantischen Gruppen auch befördert. Und sozusagen dadurch Missachtung produziert. Das ist ein altes Argument, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wenn du selbst in so einer Diskrepanzwahrnehmung sozusagen deinen eigenen gegenüber bist, dass du dich dann nicht gleich sozusagen aufschließt, auch wenn das keine Ausrede und auch keine Entschuldigung für, finde ich, für Rechtsextremismus sein kann, also ist es auch nicht. Das ist einfach nur bösartig. Ja? Das sind diese, eben diese bösen, unzufriedenen Männer, die sich dann schlagen wollen. Oh, ja.
Ich schaue nochmal ins Publikum. Gibt es Meldungen?
Ja. Von ganz hinten, da muss André erstmal laufen und jetzt.
Ja, hallo, Antje Stüsker, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und ich finde es noch lustig, wenn Leute aus Görlitz sagen, sie sprechen über den ländlichen Raum. Also das ist
das hatte ich auch schon gefragt.
Oder Rostock auch, also das ist kein ländlicher Raum, das sind Städte. Und wir im ländlichen Raum haben also schon dann noch größere Probleme mit ja, eben so Immigration und die eben, dass die wirklich sichtbar werden können. Und einerseits ist es einfach Strukturen, die da sind, die unmöglich sind für diese Menschen zu bestehen bei uns auf den Dörfern, weil wir hätten sie gerne da behalten, aber es gibt keine Deutschkurse und sie müssen in die Städte gehen, weil die Wege viel zu weit sind. Und das andere ist aber, was wir zum Glück erleben, auch, dass wir Räume bieten können, wo jetzt zum Beispiel ukrainische Frauen ihre Gesänge aufgeführt haben und das wirklich sehr fasziniert von vielen Menschen aufgenommen worden ist, also auch aus dem ländlichen Bereich. Also es gibt die Möglichkeiten und man muss sie einfach bieten und das können wir auch. Und aber eben die Gesamtstrukturen sind eigentlich leider immer noch so, dass sie eben in die Städte gehen müssen, auch um eben zu lernen und einen Job zu finden und so weiter. Ja, einfach weil die Strukturen nicht da sind. So.
Na total, gebe ich Ihnen völlig recht. Und das Interessante ist, Görlitz ist insofern im ländlichen Raum, weil der Blick auf Görlitz total prägnant ist von den umliegenden Dörfern. Die gucken alle nämlich hierher, weil es sozusagen wie so eine Art Königsreich ist im ländlichen Raum. Und gleichzeitig gehört sich auch mal ein bisschen weigert, sozusagen seine auch funktionalen Verbindungsräume in den ländlichen Raum zu thematisieren. Und sei es Zugverkehr, ne, sei es sozusagen auch Bildungsangebote. Natürlich gibt es da Austauschverhältnisse. Und das finde ich schon auch was, wo man auch Teil dieses ländlichen Raumstrukturkontextes ist. Das ist das eine. Und das andere ist, was wir hier beobachtet haben, dass insbesondere durch diese Migrationsgruppe der Bedarf genau an diesen strukturellen Erfordernissen so deutlich wird und ein Handlungsdruck entsteht, wo die Leute das Gefühl kriegen, ach, für die macht ihr das. Aber wenn wir das einfordern, macht ihr es nicht. Also auch da wird wieder sozusagen eine Distanz produziert, an der der Eindruck entsteht, es ist politisch legitim, für migrantische Gruppen sozusagen den Busverkehr auf Stundentakt zu machen, damit die da zu ihren Angeboten, ne, und das passiert gar nicht alles in der Folge, aber teilweise haben die Kommunen den Druck, handeln zu müssen, damit sie Geld kriegen, und dann entsteht sozusagen auch so eine unproduktive Dynamik, wer für was verantwortlich ist. Und das ist ein, glaube ich, ein Erbe aus dieser Blindstellung hin zu den Bedarfen der ländlichen Regionen tatsächlich in den letzten 30 Jahren. Das haben wir so verkackt. Und zwar wir alle, weil wir irgendwie dachten, ne, also von dieser Diskussion über palliative Betreuung, wir machen da sowieso Dörfer, Landstriche zu, bis hin dann zu diesen Raumpionier-Ideen, nee, da sind sozusagen ganz Mutige, die erobern sich das zurück. Und dann diese Konflikte, die wir ja hier auch in den Workshops alle thematisieren mit der Verwaltung, die sagt, nee, wir brauchen zentrale Funktionen und doch nicht dezentral. Und die Leute fangen aber an, dezentrale Funktionsräume zu entfalten und sagen auch, doch, wir sind ja jetzt da. Also, ne, und das Kühlhaus ist auch ein Ort, an dem Dezentralität in einer zwar Mittelstadt, aber trotzdem immer in dieser Logik sozusagen, nee, wir wollen das ja alles sozusagen zentral auf dem Marktplatz orientiert haben, weil wir unsere Innenstädte sichern wollen. Und diese vielfältigen Konfliktlinien, die gleichzeitig relativ kleine Protagonistinnengruppen haben, ich würde immer sagen, wieso klein? Die sind halt da, das ist die Qualität des ländlichen Raums. Aber wir haben immer einen Quantitätsmechanismus. Erst wenn eine bestimmte Messlatte sozusagen erfüllt ist, dann ist auch die Frage von Geldzuweisung und so weiter möglich. Wenn dir das nicht gelingt, dann hast du immer sozusagen so ein ist ja schön, dass sie das machen, aber da müssen sie sich halt auch selber kümmern. Also auch dieses Verhältnis, wann müssen wir staatlich sozusagen finanzieren und wann ist die Zivilgesellschaft auch irgendwie aufgefordert, ja, entweder ihr haltet selber halt oder dann nicht. Und das schafft, glaube ich, viele unzufriedene sozusagen Konflikte und sehr viel Schuldzuweisungen. Und wer ist jetzt hier sozusagen, sind jetzt die Zugewanderten, weil die jetzt haben da jetzt sozusagen eben ihre Dorfkneipe und kriegen jetzt irgendwie das Geld und wir haben hier die ganze Zeit. Also diese Ungereimtheiten, glaube ich, das ist so dieser Frust, der sich so in diesen Themenkomplexen aufgestaut hat. Und da, und das war ja eine Frage, die ihr mich erlaubt habt, sozusagen auch mit zu thematisieren, glaube ich tatsächlich, dass wir Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler helfen können. Und ich glaube tatsächlich, mit diesem Wissen über diese Konfliktlinien können wir wieder helfen, zu zeigen, dass die alle legitim sind und alle sozusagen auch legitime Interessen verfolgen. Und eher die Frage ist, gibt es etwas, was ich jetzt gerade, ist so gerade mein Common Ground Wort, finden, an dem das sozusagen wieder gemeinsame Interessenslagen entstehen können, aber vielleicht auch die Fähigkeit ist, Dinge nicht mehr zu tun oder aufrechtzuerhalten, obwohl man es so gewohnt ist und darum kämpft. Aber wieder, genau.
Bist du da ja so ein bisschen an dieser, oder André?
Ich würde da mal einhaken. Also genau, also wir reden immer sehr, sehr viel über so Protagonisten und über Menschen, die an Orten Dinge tun und die den Wandel erfahren oder die ihn gestalten oder so. Und ich würde das Gegenstück aber auch noch ein Stück weit aufrechterhalten wollen, welche Rolle spielen Strukturen? Und das klang jetzt hier auch schon an. Ich kann mich bemühen, ich kann mich um Integration bemühen, ich kann ganz viel in meinem Dorf machen, ich kann Netzwerke bilden und ich kann für eine gewisse Zeit bestimmte Aktivitäten leisten. Ich brauche dafür aber gewisse Ressourcen und ich brauche einen Rückhalt und ich brauche zum Beispiel sowas wie eine verlässliche Verwaltung oder ich brauche Resonanz im Sinne von, man kann, wenn man gute Ideen hat, die müssen irgendwann verstetigt werden, ich brauche irgendwie Förderstrukturen, die es mir möglich machen, mein Handeln auch ein Stück weit vielleicht auch zu professionalisieren. Also wenn zivilgesellschaftliche Akteure Lösungen finden vor Ort, dann kann man nicht erwarten, dass sie das bis in alle Ewigkeiten so weitermachen, sondern es muss irgendwie ein Fundament geben. Und ich habe auch in ländlichen Räumen viel geforscht, war in Dörfern unterwegs. Und wenn man so schaut, welche Akteure sind erfolgreich, welche Akteure können eine positive Wandlungserzählung erzählen, dann sind das immer Leute, die noch irgendwie ein zweites Standbein haben. Die irgendwo sagen, ich bin da nicht zu 100% von abhängig. Ich habe hier irgendwie einen Job, ich mache das. Und wenn ich es irgendwann nicht mehr machen muss, dann ist es zwar schade, aber gut. Und die können dauerhaft dabei bleiben, weil die nicht auf Null zurückfallen. Und gerade bei Migration, Integration, da sprechen wir aber auch über Gruppen mit extrem wenig Ressourcen und von denen man nicht erwarten kann, dass sie sich jetzt hier übermäßig irgendwo engagieren, wenn noch nicht mal gesichert ist, bin ich nächstes Jahr überhaupt noch hier, habe ich ein Auskommen, genau. Und diese Ungleichheit, die kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, da kann man soziologisch Diskurse eben anreichern, indem man das sagt, nee, da ist aber tatsächlich was. Also da ist ein materielles Faktum, das steht zwischen euch und das könnt ihr nicht übergehen. Ihr seid nicht gleich und damit müsst ihr umgehen.
Auf jeden Fall. Ich würde ja sagen, es lohnt sich überhaupt, diese ländliche Bevölkerung und seine heterogenen Struktur deutlich näher zu betrachten, ne? Weil ich glaube, die Gruppe der Migrantinnen und Migranten ist sozusagen auch nur eine von anderen heterogenen Gruppen, die hier aufeinandertreffen. Und ich würde sogar sagen, ich finde es hier besonders deutlich, viel stärker als in städtischen Räumen, also weil du quasi kaum die Dichte erreichst, dass sich sozusagen Milieus und Blasen sehr stark voneinander abgrenzen können, auch wenn es das hier natürlich auch gibt. Also ich bin total natürlich bei dem Strukturargument. Was wir aber, als wir zumindest auch 2015 geforscht haben, das fand ich schon interessant, Strukturschwäche habe ich bis dato immer verstanden als ökonomische Schwäche. Ich habe zum ersten Mal verstanden, dass es um institutionelle und eine Akteursschwäche geht im ländlichen Raum. Das heißt, überhaupt erstmal Akteure sozusagen zu identifizieren, die einerseits in der Zivilgesellschaft, aber auch durch legitimatorische Prozesse sozusagen Entscheidungsmandate kriegen. Also ne, Kommunalpolitik ist für uns ein total wichtiges und zentrales Thema. Es macht überhaupt gar keine Freude, in diese Räume reinzugehen. Und trotzdem ist es so unerlässlich notwendig. Ja? Und immer wieder in diesem Spannungsfeld irgendwie Motivation und auch immer wieder Respekt für diejenigen, die sich das sozusagen schaffen anzutun. Und auch da erlebe ich, dass die Durchhaltekraft entwickeln, die sozusagen neue Allianzen und sozusagen auch also Räume sozusagen finden, in denen sie assoziativ arbeiten können. Ist assoziativ ist richtig? Assoziiert? Assoziiert, also aneinander gebunden.
Kooperativ.
Sozusagen, ja, sozusagen arbeiten können und auch das auf mehrere Schultern zu verteilen, die Anstrengungen, die da mit zu tun haben. Weil dieses Dilemma, die Tragik der Einzelakteure, das kennen wir als sozusagen Problem im ländlichen Raum. Ne? Du hast sozusagen einige starke Akteure, die was initiieren, sobald die weggehen oder eben Burnout kriegen, dann fällt sozusagen das Ganze in sich zusammen. Und gleichzeitig hat man viele dieser Akteure, weil die mit einer hohen Bereitschaft kommen, sozusagen hier gestalten zu wollen und gleichzeitig sich wahnsinnig verausgeben, wahnsinnige Kraftanstrengungen. Und da zu gucken, wie kann das eigentlich kooperativ sozusagen oder kooperative Strukturen entstehen, die nicht mehr nur von Einzelpersonen abhängig sind. Das versuchen wir hier zum Beispiel in dem Bereich Gleichstellung mit einem Bündnis der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Wir sind also in diesem Strukturwandelprojekt, von dem ich vorhin erzählt habe, auf die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten zugegangen, haben gesagt, seht ihr euch eigentlich als Akteure in diesem Strukturwandelprozess? Und die sagen so, weil sie ja sagen, oh Gott, schon wieder so ein Strukturwandelprozess wird besonders Frauen betreffen. Ja? Habt ihr denn Interessen? Ja, nee, wir kennen uns damit gar nicht aus. Schon wenn wir das sehen, diese Architektur, wie das mit der Frau, wir blicken überhaupt nicht durch. Ich so, na, ich helfe euch, verstehe es auch nicht immer, ich muss mir auch mal wieder neu angucken. Aber lasst uns das gemeinsam versuchen. Und jetzt haben wir ein Bündnis, die jetzt dieses Jahr ihre zweite Strukturwandelkonferenz organisieren und wirklich Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, kommunale Bereiche und die Frauen sozusagen und Initiativen zusammenholen, um immer wieder diese Vermittlungsarbeit zu leisten, damit immer mehr Menschen sozusagen das Gefühl haben, sie sind auch Teil dieses Gestalten, könnten sich es auch zutrauen. Und ich finde das total bemerkenswert, wie die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, wir haben sehr lange gebraucht, um sie zu überzeugen, dass sie sich trauen. Und dann habe ich auch so Schritte gemacht, ich habe gesagt, lasst uns mal ein Positionspapier schreiben und gucken mal, wohin ihr ungefähr wollt. Und habe ich ihnen einen Vorschlag gemacht. Und das meine ich so ein bisschen. Also auch Vorschläge, wie man dieses Bridging machen kann, ne? Wie man diese Ungleichheiten sozusagen einerseits problematisiert, aber andererseits sozusagen auch proaktiv adressieren kann. Weil viele sagen, ja, was sollen wir denn da jetzt schreiben? Wissen wir auch nicht, wie kommen wir jetzt zu einer Position? Wie kriegen wir uns da rein? Und da also sich zu trauen, Vorschläge zu machen, die die Leute dann nutzen können und auch wegstreichen oder umschreiben und so weiter, aber sich aneignen. Weil diese Erfahrungsfähigkeit sozusagen in diese Strukturfragen reinzukommen, geht nicht anders als über Zeit. Du brauchst Zeit dafür und du brauchst Erfahrungsräume, du brauchst Erfolgserleben, du brauchst mal Scheitern, an dem du was erfährst. Und ohne das, also es gibt kein Handbuch, es gibt keine Checkliste, die wir den Leuten geben können und dann läuft das schon, sondern sie müssen das immer wieder selber aktualisieren. Und das, glaube ich, ist das, was wir auch für die Strukturfrage, also anders kriegen wir die nicht bearbeitet.
Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass wenn man Akteure in konkreten Orten fragt, sie sehr begeistert über ihr konkretes Engagement reden und dort alles Mögliche machen und unglaublich viel Verantwortung und Aufgaben übernehmen. Ja. Wenn man dann fragt, naja, würdest du dich eine Ebene höher engagieren, dann vielleicht noch im Gemeinderat, wenn der Bürgermeister ganz, ganz lieb bittet und sagt, ich finde wirklich sonst keinen, willst du dich in der Wählergemeinschaft nicht engagieren. Aber noch ein Stück weiter hoch, dann heißt es dann sehr schnell, werden dann sozusagen die Arme hochgerissen und gesagt, nee, also das müssen andere machen, das ist so wichtig bin ich auch nicht. Und das sind, also ich beobachte da so ein mangelndes Zutrauen in die eigene Handlungsfähigkeit, wobei ich dann immer denke, ich bin jetzt hier der Soziologe, der aus der Stadt kommt und dumme Fragen stellt und du kannst mir diese ganze Welt erklären, du hast ein irres Fachwissen, du hast jahrzehntelange Expertise und am Ende rede ich aber als Stellvertreter über die Dinge, die du mir jetzt hier erzählt hast und eigentlich müsstest du da stehen.
Ja, total spannend. Wir haben gestern darüber diskutiert, dass man so in diesem Berater-Wissenschaftsbereich sozusagen über Wissen verfügt oder man zumindest so tut, vorgibt, um die anderen dabei zu unterstützen, ihre Arbeit gut machen zu können. Auch im politischen oder im Strukturverantwortungsbereich. Und gleichzeitig müssen wir uns fragen, na, wenn wir das alles so klug wissen, warum machen wir es denn nicht? Ja? Und gestern sagte Holger Thomas ganz schön, naja, weil wir feige sind. Und ich dachte nur, stimmt.
Aber auch, weil wir als Sozialwissenschaftlerinnen so viele komplexe Probleme überblicken, das ist unser Job. Also ich habe genau dieses Gefühl ständig. Ja. Ne? Und ich habe das, bei mir ist es genauso, wie du sagst, ich bin dann im Kulturbahnhof aktiv, aber eigentlich will ich nicht auch noch in den Gemeinderat und das Sportfest organisieren. Und eigentlich bräuchte das Stadtfest auch noch ein Awareness-Team und so. Dafür habe ich gar keine. So. also so ein bisschen ist mein Gefühl, also ich überblicke dann so viele komplexe Problemlagen, dass es für mich echt gut ist, wenn ich mir selber auch einreden kann, es reicht, wenn ich darüber rede. Also ich kann ja nicht auch noch machen. So. Aber es meldet sich ja. Jemand, André. Vielleicht holen wir noch jemanden rein und wir haben noch ein Musikstück, haben wir auch noch. Ganz zum Schluss.
Also mich spricht das gerade total an, diese Diskussion. Also ich bin Akteurin aus Sachsen-Anhalt, aus extrem ländlichem Gebiet, Mansfelder Land. Lebe da schon 25 Jahre und mich interessiert genau diese Brücke, von der wir die ganze Zeit reden, weil ich mich immer frage, was soll ich noch alles machen? Also wenn ich den Ort organisiere, mit den Menschen im Gespräch bin, wenn ich versuche, in die Kommunalpolitik zu gehen, wenn ich den Tisch abräume und die Spülmaschine anmache und die Lebensmittel einkaufe und auch noch ausfege, was soll ich noch alles machen? Und wo treffen wir uns? Also wo kann ich das, was ich hier jetzt erlebe, auch mitnehmen zu den Menschen, die ich vor Ort brauche? Und wie erreichen diese Bilder, die wir hier zusammen entwickeln, eigentlich die Leute an der Basis oder eben die alten Leute, die Geschichten erzählen können oder die jungen Leute, die weggehen wollen? Und also ich danke euch für diese spannende Diskussion, aber ich habe teilweise auch diesen Blick so, da kommen die Städter und bringen was mit und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Habe ich auch schon erlebt auf solchen Veranstaltungen. Und gleichzeitig denke ich so, es braucht mehr davon, viel mehr.
Peter Dehne hat das mal ganz schön genannt, der hat das Anwendungswissen aus ländlichen Regionen. Also das eine ist Klugscheißerwissen, was wir haben.
Zeigt sie auf mich.
Und das andere, wir haben. Ich wollte uns sozusagen kurz nebeneinander stellen. So. Und das andere ist Anwendungswissen, was im Tun liegt und was sozusagen erstmal für den Diskurs aufgeschlossen werden muss. Das Kühlhaus ist genau so ein Ort, wo ganz viel Anwendungswissen sozusagen passiert. Sonst wäre das heute hier nicht, würden wir heute nicht sitzen. Und ich habe versucht herauszufinden, wie ich als Soziologin mit meinen Dingen sozusagen in Ansprache bringen zu können, auch vielleicht ein bisschen zur Erzählung beitragen kann, vielleicht aber auch, seit dann in Lukuscher Stadtrat ist, in Verantwortlichkeit zu gehen, wo ich weiß, sein Anwendungswissen werde ich niemals aufnehmen können, aber ich kann ihm Sicherheit sozusagen anbieten, dass ich mich auch um Angelegenheiten kümmere, die das Tagesgeschäft hier oder wie auch immer. Und ich glaube, diese Form sozusagen der geteilten Verantwortlichkeiten, auch unterschiedliche Formen des Wissens sozusagen in Verbindung zu bringen, das ist etwas, was wir anbieten können. Und ich glaube, wenn man sozusagen das nur aus einer, oh Gott, was da eigentlich alles gemacht werden müsse, dann wären wir auch handlungsunfähig. Und das wäre für uns Sozialwissenschaftler Kacke, weil wir eigentlich versuchen, die ganze Zeit zu stimulieren, dass Machen hilft. Ja? Und wenn wir dann aber selber sozusagen da sind, oh, lass mich in Ruhe damit, dann disqualifizieren wir das, was wir eigentlich versuchen als Qualität sozusagen in der Gesellschaft ja auch zu ermutigen. So. Und deswegen glaube ich, wir müssen uns auch ein bisschen committen. Das ist das, was ihr vielleicht auch, warum ihr gefragt habt, so, Julia, willst du nicht mal darüber reden, wie du das machst? Weil dieses Commitment ist wissenschaftlich total anrüchig. Ne? Weil das bedeutet, ich muss mich auch persönlich zeigen können und mich trauen zu sagen, okay, so weit wäre ich bereit zu gehen, aber mehr schaffe ich auch nicht. Oder ich kenne aber noch jemanden, ich könnte dafür sorgen, dass die mal zusammenkommen. Also diesen proaktive Initiierungs, ne, auch mitzumachen und nicht zu sagen, nee, ich komme nur zum Gucken. Ne? Also ich analysiere nur. Das ist, glaube ich, das, was ich zumindest verbinde damit, was wir mit diesem transformativen Wissen und das für die gesellschaftliche Wandlungsfähigkeit irgendwie ausschließen wollen, was wir damit meinen könnten. Und mein Vorschlag wäre, das sozusagen in diesen Formen des Allianzenseins und immer noch mit Bärbel. Ich fahre jetzt immer noch zu ihr und wir treffen uns. Ne? Der Kiosk ist schon zu und so weiter. Mhm. Aber diese, glaube ich, Verbindlichkeit, ich glaube, nicht nur zu erlauben, ich glaube, das ist auch eine Neugier, die mich immer wieder bestätigt, dass darin Qualität immer wieder aktualisiert werden kann. Und wenn das schon nicht alles nur am Wahlzettel passieren kann, dann kann ich es da auf jeden Fall auch mitentscheiden. Und das finde ich wichtig.
Wir nehmen jetzt noch eine Stimme aus dem Publikum.
Ja, ich bin es nochmal. Also ich bin auch ehrenamtliche Bürgermeisterin eben. Also und von dem her kann ich dem allen folgen. Und für mich ist besonders wichtig wirklich das Netzwerken einfach, also, weil alleine schafft man es eh nicht. Und was sicher echt auch ein Punkt ist, sind die Frauen. Also 70% der ehrenamtlichen Tätigkeiten führen Frauen aus. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir uns auch wirklich gut vernetzen können und das auch ruhig ausnutzen dürfen, dass man da eben auch die einen zum Kuchen backen. Also jeder hat auch so seine Fähigkeiten, gell, die man dann ruhig auch nutzen darf und sollte. Und das andere wirkliche Problem im ländlichen Raum ist natürlich auch, dass eine gewisse Altersgruppe ist irgendwann auch weg. Also es sind die, die zu einer Ausbildung gehen. Und bevor die wieder zurückkommen, das ist meistens erst dann, wenn sie irgendwie Kinder haben und finden, wow, ich will jetzt wieder zurück, meine Kinder sollen im ländlichen Raum auch groß werden. So. Und das ist für mich immer das, wo ich dann sage, Städte, das ist kein ländlicher Raum, weil da sind eben die Unis und die Ausbildungsplätze. Und das müssen wir irgendwie wirklich lernen, mehr zu verknüpfen, dass man wirklich interessante Orte findet im ländlichen Raum, wo die sagen, also auch während der Ausbildung gehe ich dahin zurück und mache da schon mal irgendein Praktikum oder keine Ahnung, oder nehme irgendwelche jungen Schüler schon mit und zeige denen, wo sie irgendwann mal hingehen können. So. Und weil ich meine, weggehen, gerade auch aus dem ländlichen Raum, ist sicher auch mal ein sinnvoller Akt, also auch im Entwicklungsalter so. Und ich komme aus der Großstadt, habe also auch einen ziemlich weiten Bogen geschlagen, bin jetzt wirklich im Dorf gelandet, quasi zu guter Letzt. Aber ich denke, was wir alles auch auf die Beine stellen können, eben auch mit den Menschen, die da sind. Also wir haben auch, jetzt gibt's ja auch diese blöden Studien, die dann immer kommen, dann sagt Bertelsmann wieder, der ländliche Raum stirbt aus, besonders Mecklenburg. Also das ist auch zum Teil wirklich schlimm, wie man sich dann da auch wieder hochkämpfen muss, weil es irgendwie dann auch wieder so ein Schlag ist, den man echt nicht brauchen kann, weil wir eigentlich schon genug, ja, versuchen umzusetzen und neu auch zu initiieren und so. Und jetzt haben wir letztens gerade auch so mit Grauhaarigen quasi zusammengesessen und haben gesagt, also auch wir haben ja noch total viel Potenzial, was wir umsetzen können, und das sollte man ja irgendwie auch nutzen und auch da versuchen, Anreize für junge Leute zu schaffen, dass die eben Bock haben, wieder zurückzukommen. Und da ist eben für mich eben auch eins, so auch mit den, gerade auch diese Ausländer oder Flüchtlinge, weil das natürlich auch immer so diese Ängste schafft und so, wo man, das ist, also mir blutet immer das Herz, wenn die dann wieder weggehen bei uns, weil es eben irgendwie da für sie auch keine Zukunft so richtig sehen, eben so, oder eben ihre Familien schon irgendwie in Berlin sind oder in Rostock oder so, und wir uns so bemüht haben, dass sie sich bei uns irgendwie wohlfühlen, und viele von denen auch, wo sie weggegangen sind, wirklich gesagt haben, das ist unser erstes Zuhause ist hier Kamps oder so, im Kaffdorf, wo ihr es aufgenommen habt. Also,
aber wie toll ist das denn? Ja, weißt du, dass ihr das herstellt, dass sie sozusagen ihre Reise weitergehen, sozusagen, aber immer diesen Ort haben, an den sie das Gefühl haben, an den können sie zurückkehren. Und dann habt ihr das doch sozusagen auch erreicht, was euer Ziel ist. Und ich glaube, nochmal vielleicht ganz kurz zwei Punkte, wenn ich noch darf. Ich
weiß gar nicht, wie wir müssen zwei schnelle Punkte und dann.
Okay, also nur ganz kurz, also zum einen dieses Moment, dass Frauen viel im ehrenamtlichen Raum, ne, das, und wenn die eben nicht mehr da sind, dann gibt es viel dieser Aktivitäten eben auch nicht mehr. Und gleichzeitig war die Frage, wie entsteht eigentlich aus diesem Ehrenamt politisierbares Handeln sozusagen, ne? Also gibt es da so einen Moment, du als Bürgermeisterin hast genau dieses Moment, und gleichzeitig ist Kommunalpolitik, glaube ich, der Assi-Job hoch 10 in diesen Zeiten. Und die Frage ist, welche sozusagen Kooperationsoption hast du eigentlich? Also gibt es andere Bürgermeisterinnen, mit denen man, ne, sich, also auch diese Handlungsohnmacht und gleichzeitig die Handlungsfähigkeit, die ihr die ganze Zeit beweist, also nicht nur als, wir können ja eh nichts machen, Moment sozusagen zu stilisieren, sondern sozusagen, wir machen schon das und das und das. Ne? Also ich finde immer, wenn man nochmal aufschreibt, was tun wir eigentlich schon alles, das haben wir bei den Gleichstellungsbeauftragten, das war so ein zündender Moment, wenn die erzählen, was sie eigentlich den ganzen Tag machen, 3 Beauftragtenpositionen, sich darum kümmern, da war jeder Lokalpolitiker, wir waren im brandenburgischen Parlament sozusagen, die waren völlig fassungslos und dachten, Gott, wir müssen erstmal nach Hause gehen und mit unseren Gleichstellungsbeauftragten reden, weil sie überhaupt nicht mehr sehen, was da alles geleistet wird. Und ich glaube, das ist was, womit wir arbeiten können. Also das Bewusstsein zu haben, das zu politisieren zu können, das zu nutzen und uns nicht darin einzuschränken und sagen, oh, das wäre ja noch mehr. Das war natürlich das erste Argument der Gleichstellung. Oh Gott, das schaffen wir gar nicht. Jetzt merken die, was auf einmal entsteht, wenn sie das politisiert kriegen, weil sie das ja auch immer nur wiederholen. Ne? Sie repetieren, wiederholen das, und aus diesem Wiederholungsmoment entsteht sozusagen Flächenwirkung. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend und spannend. Und ich glaube, dann bin ich auch gerne die dann halt nochmal das Brot schmiert, weil unsere Kommunalpolitikerinnen eben auch von Termin zu Termin hier huschen und irgendwie so Wege. Und wenn ich weiß, ey, komm ich habe dir eine Stulle geschmiert, nimm die mit. Geil, ne? Dann fährt die gleich mit einem ganz anderen Gefühl sozusagen. Also selber das, was du beschrieben hast, sich auch dieses Nähren zu geben.
Ich bremse die Julia jetzt. Wir machen die, für die, die später dazugekommen sind, die im Publikum, wir machen hier eine Live-Radio-Radiosendung und Live-Podcast. Ihr wart jetzt gerade live im Radio, das hätten wir vielleicht nochmal sagen müssen. Haben wir am Anfang gesagt, aber genau. Genau, wir machen nämlich hier Schluss. Wir sind jetzt hier 3 Minuten vor 18 Uhr. Diese Radiosendung ist gleich vorbei. Wir hatten Julia Gabler zu Gast. Wir sind der Podcast Music Sociology. Man kann uns auf Spotify hören, auf Apple Podcasts, auf Podigy und
überall, auch
in der Mediathek gibt. Vom Rundfunkkombinat Sachsen. Wir hatten Julia Gabler zu Gast von der Hochschule Zittau-Görlitz, Professur für
Vertretung,
Vertretungsprofessorin für Management sozialen Wandels. Und du hast uns noch einen letzten Song mitgebracht, den wir jetzt sozusagen als Outro spielen von
Coreo Zopf, müsste das jetzt sein.
Jawohl, oder? Genau, Zopf, genau. Das ist so ein Psychedelic Rock irgendwie.
Das ist wieder so ein typischer Überraschungsmoment. Marie Melzer ist unsere Projektmanagerin, die hat auch viel bei Effie Kraft gearbeitet und sie spielt in 3 Bands. Sie lebt im Haus und spielt in 3 Bands, unter anderem in diesem Psychedelic Punkband, dann in sozusagen Rockband, dann in so einer Punkband und noch irgendwie so einen dritten Abfahrt West oder so, das, was auf die Ausfahrt in Bautzen sozusagen abzielt. Also wahnsinnig musikalisch unterwegs und deswegen habe ich es mitgebracht.
Das zum Outro.
Ja.
Tschüss, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke,
vielen
dass Dank. Ich da sein durfte. Das war übelst
cool. Und danke ans Publikum.
Vielen Dank an Max, dass du die danke. Musik und die Technik gemacht
hast. Schön, dass ihr da wart.
Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.